Und er ist 52 Jahre, also das wäre dann doch unrealistisch, wenn er mit 20 schon Trainer geworden wäre.
Okay, nee, aber da. Okay, nee, aber da. Hast du nicht Angst, dass du deine alten Tage doch auch mal noch Intervalle machen musst oder so?
She happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Ihr denkt vielleicht, es ist schon alles vorbei. Einige Sportarten sind schon durch für diesen Winter. Viele, viele Athleten und Athleten in unterschiedlichen Sportarten lassen es hocken. Es hat 18 Grad draußen. Es scheint, als wäre alles vorbei. Aber wir halten natürlich noch die Stellung. Wir sind noch da und wir können auch schon mal sagen, wir beenden nicht unsere Karriere. Wir sind die letzten zwei, die noch den Winter hochleben lassen. Und zwar an meiner Seite mir zugeschaltet aus Oberstdorf, Vinzenz Geiger.
Servus.
Mein Name ist Moritz Batscheider. Die dritte in unserer Bunde, die Coco, ist heute leider nicht dabei. Gast haben wir auch keinen. Alle haben keinen Bock mehr auf Winter. Dann müsst ihr es halt mit uns aushalten. Aber ich glaube, die Leute kriegen das hin. Und Gott sei Dank haben wir ja genug zu besprechen, als dass wir gar nicht so viel über Fußball reden müssen.
Ja, schade, da wäre natürlich auch wieder, da geht auch einiges gerade, aber ich denke, beim letzten Wochenende, da ist wieder...
Das wird nächste Woche noch interessanter.
Ja, stimmt. Geht ja erst richtig los.
Geht ja erst noch richtig los. Aber wir wollen natürlich über Skisport sprechen. Und es war ein Wahnsinnswochenende. Fangen wir doch vielleicht mit der größten Geschichte, mit der Weltpremiere und allem, was dazugehört, an. Skifliegen in Vikersund, auch erstmals für die Frauen. Wir fangen aber, Finzi, mit deinem Gewerk an. Einfliegen am Donnerstag war es, meine ich.
Ja.
Am Donnerstag. Und dann tritt da ein gewisser Jan-Markus Rieber an und drückt den Spezialspringern 240 Meter ins Gesicht. Was war deine erste Reaktion? Hat es dich überhaupt verwundert?
Also verwundert kann man nicht sagen, aber als ich den Sprung dann gesehen habe, war ich schon, ja, ein bisschen begeistert. Sah schon richtig cool aus, wie er dann, weil er einfach unglaublich weggestiegen ist. Also das war so ein bisschen, wie der Weltrekord vom Kraft, so ein Ansatz. Weil er einfach so extrem weggestiegen ist vom Hang. Und ja, war schon cool anzuschauen. Aber verwundert hat es mich nicht. Ich habe schon damit gerechnet, dass er in seiner aktuellen Form mit seinem Flugsystem, dass da was geht, war mir echt ziemlich klar.
Aber ganz kurz zu diesem Wegsteigen, weil das fand ich noch interessant, weil die ja recht neue Schanze, der Monsterbacken in Vikersund, ist doch eigentlich so konstruiert, dass man gar nicht mehr so viel Höhe, also gut, Stefan Kraft Weltrekord, die Bilder haben wir im Kopf, aber dass man eigentlich gar nicht mehr so weit wegkommt vom Hang. Wie kriegt der nochmal so viel Luftstand?
Ja, er hat einfach ein extrem gutes System und sein Sprung ist wirklich auf Geschwindigkeit ausgelegt und wenn er dann über dem Vorbau oder im zweiten Flugdrittel, wenn er dann, er fliegt dann schon fast überhängend und baut dann extrem viel Geschwindigkeit auf und durch das kriegt er so viel Druck unter seine Ski und dann steigt man einfach wieder weg, egal was es für eine Chance ist.
Wir müssen natürlich, wenn wir damit anfangen, einer Frage nachgehen, die uns auch schon oft erreicht hat in dieser Runde. Du kannst es wahrscheinlich auch oft anhören. Finzi, sag mir mal, was macht Jan-Markus Rieber eigentlich noch in der nordischen Kombination?
Ja, also nach dem Video und eigentlich die ganze letzte Zeit schon, auch bei der WM schon, kamen schon die ersten Fragen oder Leute auf mich zu, hey, wieso wechselt er eigentlich nicht zum Spezialsprung? Und manche, was macht er in der Kombination? Und ich antworte dann immer, ja, Kombination ist der geilste Sport der Welt, deswegen ist ja logisch, dass man da nicht wegwechselt. Und ich denke, sicher ist im Skisprung mehr Geld drin, aber ich denke, er macht das unglaublich gern und kann ja auch ganz ordentlich langlaufen. Und ja, das ist einfach eine viel schönere Sportart wie Skispringen. Deswegen glaube ich, dass er das auch weiter beibehalten wird. Aber klar, er hat einfach das Potenzial damit zum Springen im Spezialsprung. Und vielleicht wird es ihn irgendwann mal reizen, das mal auszutesten und wirklich mal schauen, wie weit vorne kann er da landen. Aber aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt dann stecken wird.
Fitz, du musst ein bisschen aufpassen, was du über das Skispringen hier sagst. Die wollen sowieso schon immer nicht zu uns kommen, die Skispringer.
Ich mache ja Skispringen nicht schlecht. Ich stehe nur für meine Sportart und Kombination ist halt deutlich interessanter. Und ich finde Skispringen auch super interessant und schaue mir auch jedes Springen an. Also ich will die ja nicht schlecht machen, aber Kombination ist halt einfach nochmal besser.
Was ich mir noch dachte, vielleicht ist auch einfach Teil der Rolle, du sagst ja, also mit Sicherheit im Skispringen wäre auch für ihn wahrscheinlich auch nochmal deutlich mehr Geld zu verdienen, aber das ist ja auch nicht alles. Und vielleicht gefällt ihm seine Rolle auch ganz gut, die er da hat in der NOCO. Er ist so ein bisschen der mysteriöse Typ, der da in Norwegen sich abkapselt und sein Ding macht. Außerhalb Norwegens kriegt man nichts von dem mit, absolut gar nichts, niemand spricht wirklich mit dem. Also ich meine so medial und so, dass die Öffentlichkeit da großes mitkriegt. Und er rückt aber jedes Wochenende an und demütigt die ganze Welt. Vielleicht ist das einfach sein Ding. Vielleicht taugt
ihm
das
einfach. Ja, also er ist einfach ein extremer Fanat. Das merkt man an dem, dass er seine Außendarstellung, er macht ja nichts dafür. Er, auf Instagram und sowas, er teilt ja von sich gar nichts mit. Er trainiert einfach und setzt einfach alles dran, besser zu werden. Und das hat man dieses Jahr auch ganz extrem gesehen, als er gesundheitsbedingt dann doch pausieren musste und den Gesamtweltcup herschenken musste. Da hat man gemerkt, okay, jetzt das hat ihn jetzt richtig gewurmt und wenn er zurückkommt, dann kommt er aber nochmal besser zurück, wie er jemals war und so war es dann auch. Also wie er jetzt springt, also das ist ja nochmal eine Stufe besser wie die letzten Jahre und dass man halt eher die Kombinierer niedriger anfahren wie die Springer, das sollte er einfach nicht so sein und da hat man schon gesehen, er hat da einfach nochmal alles dran gesetzt und er setzt, also ihm, es ist einfach unglaublich, wie man so einen enormen Ehrgeiz haben kann und niemals müde wird und ja mal satt wird und ja, aber deswegen ist er so gut und hat er sich ja auch irgendwo verdient dann.
Auf jeden Fall. Ich denke mir nur, jetzt bist du vielleicht, weiß ich nicht, Skispringer, auch guter Skispringer, vielleicht auch guter Skiflieger und dann stehst du da und dann rückt einer an, der zur Hälfte Langläufer ist von Beruf und fliegt dir um die Ohren. Das muss dir doch auch zu denken geben irgendwo.
Ja, sicherlich, aber wie schon gesagt, ich glaube, das ist ein Phänomen und ich weiß nicht, ob das mal nochmal so sein wird, dass wir wirklich, also ja, dass er weniger Anlauf hat wie die Spezialspringer. Das war, glaube ich, ein einmaliges Ding. Das sollte ja einfach nicht möglich sein, allein von der körperlichen Voraussetzung her.
Aber jetzt in Vikersund oder meinst du, oder redest du von Oslo die Woche vorher?
Von Oslo. In Oslo hatte er weniger Anlauf wie die Spezialspringer. Aber jetzt in Vikersund, da hat er deutlich mehr Anlauf gehabt. Aber er war extrem weit und das sah richtig gut aus. Also die meisten, die das Video gesehen haben von ihm, haben dann mir gleich geschrieben oder haben dann zu mir gesagt, hey, der soll einfach zum Skispringen wechseln und dann ist die Kombination wieder spannend. Aber da ist irgendwas dran.
Würdest du es dir denn wünschen?
Also eigentlich nicht. Ich glaube, wenn man die Wettkämpfe gesehen hat, wo der Rieber nicht dabei war, die waren alle extrem spannend in den letzten Jahren. Wenn er dabei ist, ist halt oft so, dass er halt alleine vorne wegläuft, weil er so viel besser springt. Aber ich will ja nicht. Also ich will ihn ja auch so mal schlagen können oder wir alle. Den Anspruch haben wir und ist ja von jedem Leistungssportler der Anspruch, dass man sich mit den Besten misst. Und deswegen fände ich es schade, wenn er wirklich wechseln würde. Aber klar, die Siegchancen steigen dann wieder enorm und die Wettkämpfe werden deutlich enger.
Ja, und es ist ja jetzt auch kein Phänomen, was nur eure Sportart betrifft. Also wir kommen nachher auch noch zum Biathlon. Auch da gibt es so einen aus Norwegen. Oder wir hatten es kurz im Vorgespräch, wir hatten es kurz vor der Formel 1. Die Leute waren 7 Jahre lang auch nur frustriert, weil der Hamilton halt machen konnte, was er wollte. Oder im Fußball deine Bayern. Aber wie überall, auch Hamilton wird irgendwann mal wieder nicht mehr Weltmeister. Aber es wird auch ein Jahr geben, da werden die Bayern nicht Fußballmeister. Vielleicht ja dieses Jahr. Und es wird auch Jahre geben, da ist ja Magnus Rieber schlagbar. Also sagst du, ist es für dich dann doch eher die Motivation, einfach größer an dieses absurde Level irgendwie halt heranzukommen?
Ja, klar. Und man kann es ja auch nur so sehen. Also wenn man deswegen sagt, okay, er ist eh unerreichbar und man kann das nicht schaffen, Ja, es wird vermutlich schwierig, dass ich so springe wie er, aber deswegen gebe ich es ja nicht auf. Und
eben.
Es ist schon eigentlich fast ein Phänomen. Also, wenn man überlegt, im Biathlon, im Langlauf mit dem Klärbo, im Biathlon mit dem Johannes Dinis Bühl, bei uns mit dem Rieber, also
jahrelang Therese Johaug.
Ja, die Norweger, die machen schon viel richtig.
Aber weil du sagst, unerreichbar, finde sie jetzt auch hier noch einmal vor unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, glaubst du, wir kriegen den mal jetzt hier irgendwie ran? Weil das beschäftigt mich wirklich, dass jemand so überragend sein kann in was und aber trotzdem, man kriegt außerhalb Norwegens nichts von dem mit. Wir müssen den doch mal hier reinschleifen. Deutsch kann er wahrscheinlich nicht, oder?
Er hat es mal in der Schule, aber es ist nicht so gut. Aber er kann gut Englisch und...
Du ja auch.
Ich kann ja mal fragen. Ich kann mal fragen, ja.
So machen wir das. Aber du hast ja auch, meintest ja schon mal jetzt so, gar nicht so viel Kontakt zu ihm auch, gell?
Nein, also ich unterhalte mich schon viel mit ihm und wir kennen uns jetzt auch schon ewig und ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm, aber also mehr wie ab und zu mal ein Snapchat oder mal einen Text haben wir jetzt auch keinen Kontakt, aber ich glaube, da ist er einfach, der macht einfach sein Ding und das funktioniert ja auch.
Ja, und er ist ja trotzdem auch nicht der klassische Bösewicht. Also, ihm ist ja schon auch. Also zum Beispiel, wir haben nämlich noch gar nicht so viel über Erik Frenzel gesprochen, aber das war ja schon auch eine, das kannst du vielleicht nochmal erzählen, was da genau passiert ist, aber da irgendwie wie Magnus Rieber mit einer sehr netten Geste in Richtung Erik Frenzel.
Ja, er hat diesen in Oslo am Sonntag so ein Kuscheltier, war das, glaubt, der Holmenkollen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was für ein Tier, ich glaube Elch, hat er überreicht bekommen und ja, der Rieber, das hat er schon ganz oft erwähnt, dass der Erik sein großes Vorbild war und oder immer noch ist und dass er nur wegen ihm so gut ist und da vielleicht übertreibt er da immer ein bisschen, aber irgendwas scheint schon dran zu sein, dass er ein großer Fan von Erik war und deswegen hat er ihm dann auch nochmal das überreicht und ja, es war schon, glaube ich, von Erik auch was Spezielles da, nochmal am Holmenkollen, die zwei Tage da nochmal so geehrt zu werden. Und ja, also es war nochmal eine riesen Wertschätzung, definitiv.
Wie ist denn da eigentlich so? Was besprichst du mit Erik Frenzel? So, wie gehst du ihm jetzt so auf den letzten Metern? Keine Sorge, wir werden ihn auch nochmal wieder einladen. Wir wollten ihn nur jetzt gerade in Ruhe lassen, weil der Mann ist gerade, könnt ihr euch vorstellen, sehr gefragt.
Ja, also ich glaube, ihm geht's gut und es ist schon, man merkt schon, es ist ein bisschen anders wie die letzten Jahre. Und er sagt das selber, es ist schon komisch, wenn man weiß, okay, das sind jetzt die letzten Sprünge, die letzten Runden hier am Holmenkollen, an einem Ort, wo er schon also etliche Male war und auch sehr erfolgreich. Aber ich glaube, wenn man dann so weiß, okay, heute sind die letzten zwei Sprünge oder der letzte Sprung am Holmenkollen und ja, dann die letzten vier Runden an dem Rennen. Das muss sicher ein ganz spezielles Gefühl sein, aber ich glaube, er hat es nochmal genossen und ja, leider hat es sportlich nicht mehr ganz so klappt auf der Schanze. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz war es ein schönes Wochenende für ihn.
Und wir hoffen natürlich, dass er auch nochmal das letzte in Lahti dann genießen kann mit euch.
Das wird er auf jeden Fall tun. Also ich glaube, Abschluss in Lahti, wenn das Wetter jetzt auch noch passen sollte, das wird absolut genial und ich glaube, wir haben da alle schöne Erinnerungen und wenn Erik und Hermann aufhören, dann, ich glaube, das wird eine richtig, richtig große Party am Sonntag, also da freut es mich schon auch drauf.
Aber plant man dann da auch international, also so alle gemeinsam dann Abschlussparty oder ist es dann ein DSV-Ding?
Nein, also ich weiß gar nicht, ob da jetzt so viel geplant ist. Wenn Weltcup-Finale ist, dann ist sowieso international Party, also das war die letzten Jahre selbst schon noch so, wo nur der kleine Kombinationsweltcup-Abschluss hatte. Da ist man auch nicht unter sich, sondern da ist der ganze Weltcup-Zirkus dann zusammen. Und jetzt in Lahti, wenn wir zusammen mit Skisprung-Damen, die am Freitag ihr Finale haben und dann vor allem auch Skilanglauf am Sonntag auch das Finale haben, da an so einem Ort wie Lahti, das wird, wird eine Riesenparty und ich glaube, da braucht man nicht viel planen. Das ergibt sich dann alles von alleine.
Skisprungdamen ist nochmal ein gutes Stichwort. Wir wollten eigentlich anfangen mit dem Thema Skifliegen. Die Frauen durften ihre Weltpremiere feiern und durften Skifliegen. Und eine Sache, die mir vor allem aufgefallen ist, ist, dass, weil viele und gerade viele Leute, die da viel von verstehen, wie du zum Beispiel ja vorab durchaus meinten, Sicherheitsbedenken vielleicht teilweise. Und wie sieht das so aus? Mein Eindruck, gar kein Problem, nach dem, was man jetzt da gesehen hat. Was sagst du?
Also, ich sehe da auch überhaupt kein Problem. Vor allem dieses Wochenende hat es halt auch super passt, weil die Bedingungen halt perfekt waren. Es war nicht stürmisch. Dann ändert das einiges. Weil wenn zu viel Wind ist und dann die ersten Sprünge, dann ist der Respekt noch mal größer und dann wird es schnell mal unsicher. Aber so hat man gesehen, die waren alle stabil, sind alle gut runtergekommen und ja, es war gar kein Problem. Ich glaube, also ich bin auf der Schanze nicht gesprungen, aber so wie es aussieht, ist es jetzt gar nicht so wild. Also ist zwar eine Riesenschanze, ist ja der Monsterbacken, aber die Flurkurve ist ja so flach. Das ist jetzt nicht so wie ein Planitzer, dass man da gleich mal 5-6 Meter in der Luft steht und ja, von der Orientierung her ein bisschen anders unterwegs ist. Sondern man ist so flach, man kann jederzeit gefühlt landen. Der Domen Prioz, der hat eigentlich keiner ab 1,80 Meter könnte ansetzen zum Landen, aber zieht halt dann meistens doch nur durch und kann dann immer, so, der landet dann selbst bei 235 so sanft, weil er nie höher wie 1 Meter über dem Boden schwebt.
Die Slowenen, gutes Stichwort. Ema Klinec gewinnt das erste Skifliegen der Frauen und stellt gleichzeitig einen ersten Weltrekord der Frauen auf mit einem Sprung auf 226 Meter. Gewinnt vor Silly Opsit und Yuki Ito. Und das ist noch eine ganz nette Geschichte, weil die hätte ja eigentlich gar nicht dürfen wegen einer Disqualifikation im Springen. Vorher ist sie aus den Raw Air Top 15 rausgerutscht. Und dann gab es aber eine Petition aller Trainer und Athletinnen, glaube ich auch, dass man die doch mitnehmen soll. Und dann hat die FIS sie doch zugelassen und direkt aufs Podium gesprungen. Direkt vor der Cutter, die richtig angefressen war, weil die 200 Meter hat sie nicht geknackt, einmal 194, einmal 190. Das Ganze birgt aber auch eine sehr gute Nachricht, wie ich finde. Nämlich, wir hatten es letztes Jahr schon davon, irgendwie, ja, ich habe überlegt aufzuhören, aber mit dieser Olympianummer, so kann ich nicht aufhören. Jetzt habe ich die 200 Meter nicht geknackt, so kann ich nicht aufhören. Heißt, wir sehen auf jeden Fall nochmal mindestens ein Jahr die Cutter im Weltcup. Das muss er doch freuen eigentlich.
Ja, ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, aber sie hat übrigens 198,5 Meter geschafft im Probedurchgang. Weil in was für einem Sprung man dann die 200 Meter dann knackt, das ist ja nicht entscheidend. Also sie war 1,5 Meter davon entfernt und das war irgendwie ein großes Ziel von ihr. Und ja, jeder Springer sagt immer, eigentlich ohne einen 200 Meter Flug kann man nicht aufhören oder sollte man nicht aufhören. Aber ich denke, wenn man so erfolgreich ist wie die Cutter, dann sie hat genug gewonnen, um aufzuhören. Aber deswegen, ich freue mich natürlich, dass sie weitermacht. Und das Interview in der ARD mit Sven Hannawald, da war sie schon echt frustriert darüber. Und ich habe mir auch gedacht, also klar, sie hat ihr Ziel nicht erreicht, die 200 Meter, aber es war ja trotzdem, sie war Vierter und ja, es wird nochmal ein Skifliegen kommen. Und ich denke, sie hat...
Merkst du einen Oberstoff, wie es aussieht?
Ja, und dann holt sie sich ja da ihre 200 Meter und... Falls die Tournee wirklich kommt, dann will sie die ja eh noch unbedingt mitnehmen. Also sollte sie dem Skisprungsport schon erhalten bleiben.
Und das ist doch gut. Und wir haben ja letztes Jahr schon gesehen, was aus dieser Frustration an Motivation heraus bei ihr entstanden ist und was sie dann dieses Jahr abgeliefert hat. Schon mal gespannt auf nächstes Jahr. Natürlich sind auch die Männer Ski geflogen und da gab es zwei, die haben halt einfach ihr Ding gemacht.
Ja, also Skisprung-Weltcup ist eigentlich die letzten Jahre sehr, sehr eng zusammen. Aber jetzt beim Skifliegen haben sich schon der Kraft und der Granerud extrem abgesetzt. Also die waren in einer anderen Liga und es war einfach krass zu sehen, wie effektiv der ihre Flugsysteme sind. Die Drohnenaufnahmen, die waren genial. Also okay, ich kann es jedem ans Herz legen, vielleicht mal noch die Sprünge oder Flüge anzuschauen von den jetzt vom Wochenende, da gab es echt richtig coole Drohnenaufnahmen. Da hat man schon ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, wenn man da runterfliegt. Und da hat man schon gesehen, beim Stefan Kraft fand ich es ganz extrem, wie effektiv dem sein System ist. Also es war wie ein Flugzeug. Also wenn der genug Geschwindigkeit hatte, dann ist er so weggeflogen unten. Der konnte sich ja in zwei Sprüngen konnte er sich ja nicht mehr retten. Also einmal 246 und einmal war er 249 im Probedurchgang. Und das war einfach zu weit, weil man hat gesehen, wie flach es da war und er hatte keine Chance mehr zum Stehen bei 249. Und da hat man einfach gesehen, wie schwer das auch für die Jury ist. Das war ja auch ein Riesenthema bei den Mädels, weil es war zum Teil dann schon wenig Anlauf, dass viele halt gar nicht so weit geflogen sind. Aber wenn man das sieht, wie effektiv die Flugsysteme jetzt sind, dann wird es halt auch ganz schwer, weil sobald dann eine Luke zu viel ist und der Wind vielleicht ein bisschen dreht, dann passiert sowas wie beim Kraft, dass er 249 springt und oder fliegt und ja, das ist dann einfach zu weit und da kann dann schnell auch was passieren. Er hat Glück gehabt. Es war sicher schmerzhaft, aber ich glaube, das ist schon auch extrem schwer für die Jury.
Ja, das irgendwann sieht es dann halt echt nur noch gruselig aus. Es gibt so diesen gewissen Kipppunkt, da sieht man so einen Flug und dann denkt man sich nur noch, oh. Also der Moment bis dahin dieses Winters war eine Nummer kleiner, aber Timmy Seitz war es, oder? Ja, in Willingen. Da irgendwie, ist er bei 160 Metern irgendwie reingelassen hat. Aber es gibt so diesen einen Punkt, da denkt man sich nur noch, aua.
Ja, genau. Und dieses Jahr ist jetzt nichts passiert, aber beim Timmy Seitz, das war einfach viel zu weit. Und jetzt beim Stefan Kraft auch, aber das geht dann ganz schnell. Dann, also wenn es zu flach wird, das sind ja G-Kräfte, also da brechen irgendwann die Beine. Das ist ja logisch. Irgendwann geht es halt nicht mehr weiter und das ist dann das ist ganz schwierig, das dann einzuschätzen. Wie weit runter kann ich gehen mit der Luke? Weil wenn ich dann die Luke so tief wähle, wie es jetzt bei uns in der Kombination jetzt in Oslo zum Beispiel war, dass halt nur noch einer runterspringt und der Rest springt dann oben drauf, dann hat man halt auch kein interessantes Springen mehr. Und im Skisprung, man will ja weite Flüge sehen, deswegen gibt es Skifliegen. Aber wenn dann halt alle von der unteren Luke fliegen, dann wird es halt uninteressant.
Was ich mich da noch frage, ich war ja letzte Woche nicht da, aber du hast ja mit der Coco gesprochen, das Lukenthema in Oslo, wo du auch einfach Pech hattest. Was ich mich frage, warum wird das immer noch so gruppenweise gesteuert? Also warum macht man das nicht individueller, sondern man geht dann runter irgendwie drei Springer, bevor der eine kommt, vor dem man Angst hat, in Anführungszeichen oder so. Warum justiert man dann nicht noch individuell danach? Würde das so viel Zeit fressen und die Leute rausbringen? Aber ich meine, Skispringen ist eh so viel Warterei. Oder gibt es da andere Gründe für, dass man das quasi immer so blockweise macht?
Die Zeit ist da kein Grund, weil es macht ja keinen Unterschied, ob ich jetzt vor den Top 10 runtergehe oder dann direkt vor demjenigen. Aber ich glaube, da geht es eher so um die Fairness, dass man halt sagt, okay, die Top 10, die sollen alle von der gleichen Luke fahren, dass sie die gleiche Möglichkeit bekommen, weil es ändert ja schon was. Also es gibt so einen gewissen Punkt, wenn man dann zu wenig Anlauf hat, dann kommt man halt gar nicht mehr runter. Und dann hat man schon einen Vorteil, wenn man mehr Anlauf hat.
Das ist ja für dich in der Süde mit dem Thema Kombi ja eh oftmals ein bisschen fies, oder? Wenn die Sprungform vielleicht nicht ganz da ist, wo sie von den Top 1, 2, 3, 4 Leuten ist, du aber aufgrund deiner Laufleistung natürlich so spät startest, dann sitzt du natürlich auch oft in der Gruppe drin, wo man schon tendenziell nochmal eine Schippe weiter unten ist.
Ja klar, das bin ich schon gewohnt, dass ich mit den besten Springern dann auch in der gleichen Luke start. Ja, das gehört dazu, aber wir diskutieren da schon auch intern und sagen so, hey, eigentlich könnte man einfach, es gibt ja diese Best-Jumper-Liste bei uns, eigentlich könnte man da danach einfach starten.
Ja.
Dann würde es das ganze nicht. Thema mit den Luken einfach, es wäre dann leichter, weil dann im Endeffekt der Rieber oder der Ryota als letztes startet und dann ja die besten Springer kommen. Könnte man machen, aber ich weiß nicht, ob das ernsthaft diskutiert wird.
Werden wir sehen. Nochmal zu den Spezialspringern, wo sich das jetzt doch auch langsam dem Ende zuneigt, auch wenn die immer nochmal einen Ticken länger machen als die meisten anderen Sportarten mit Skifliegen etc. Was sagst du mal so grob zur Saison der Männer? Weil irgendwie kommt mir die dieses Jahr ein bisschen komisch vor.
Ja, also mir ist in den letzten Jahren schon so gegangen, dass es einfach zu viel war. Einfach zu viele Wettkämpfe. Aber dieses Jahr fand ich es schon auch wieder extrem, weil selbst bei der WM konnte ich mich, also es ist halt das Riesenhighlight ist einfach die Tournee und das sieht man auch so von den Einschaltquoten und der medialen Aufmerksamkeit. Da lebt Skisprung davon. Sieht man aber in Oberstdorf im Stadion 25.000 komplett ausverkauft und ja, da ist ein Hype um Skispringen auch völlig zurecht, weil es einfach eine geniale Veranstaltung ist. Und dann ist die Tournee vorbei, dann flaut schon so ein bisschen ab. Und dann kommen halt gefühlt nur noch Highlights. Dann kommt die WM, dann kommt die Raw Air, dann kommt das Skifliegen zum Abschluss noch. Also, das ist zu viel, meiner Meinung nach. Aber ich denke nicht, dass sie das reduzieren werden, weil im Endeffekt lebt der Sport auch davon, dass jedes Wochenende dann wieder so und so viele Weltcups sind. Und ich glaube, das wäre einfach nur ein Rückschritt. Aber im sportlichen Sinne und so für die Zuschauer, glaube ich, wäre es schon besser, wenn man vielleicht ein bisschen weniger Wettkämpfe hätte und dafür mehr, ja, die Highlights dann auch wirklich Highlights sind und von der Aufmerksamkeit dann auch so wahrgenommen werden, weil jeder, also selbst krasse Skisprung-Fans sagen, also ich habe jetzt noch niemanden getroffen, der gesagt hat, dass man unbedingt bis April springen muss.
Und das geht mir ganz genauso. Ich glaube, wir sind beide seit frühester Kindheit große, große Skisprung-Fans. Weil mich hat es dann auch gestört, teilweise bei so kleinen Highlights, auf die ich mich neben den offensichtlichen, auf die ich mich gefreut habe. Zum Beispiel eben, hey, die springen auf einmal wieder nach Jahrzehnten, also wir haben das noch gar nie selber wie miterlebt, da in Lake Placid. Und da ist aber auch die Hütte voll und lauter Polen. Das war ja absurd. Und ich finde es so, oder dann doch wieder nach 3-4 Jahren auch mal wieder Japan und so weiter. Gut, das ist natürlich mit Zeitverschiebung und so auch immer noch ein bisschen ein anderes Ding, was dann die Zeiten am Wochenende angeht. Aber auch so kleine Highlights gehen dann halt schon fast schon unter, wenn du halt so krass durchrusht durch die Saison. Das geht mir schon auch so. Und aus deutscher Sicht ist vielleicht halt auch nochmal so das Ding, dass man sich vielleicht auch fast mehr halt eben for obvious reasons auf die Frauen konzentriert hat ab einem gewissen Punkt der Saison, als auf die Männer, bis auf einzelne Ausnahmen.
Ja, ich glaube, im Fazit der Saison wird man schon merken, dass bei den Männern nicht alles rund lief. Es war sicher, waren gute Ergebnisse dabei, speziell Andy Wellinger mit seinen Siegen. Und bei der WM haben sie es eh wieder rumgerissen, das Ruder, aus dem Nichts gefühlt. Und deswegen war es jetzt keine schlechte Saison. Aber ich glaube, der Anspruch nach den Erfolgen der letzten Jahre ist halt einfach, dass Deutschland eine der Top-Nationen ist und dann auch dementsprechend öfters auf dem Podium stehen will und auch sollte mit den Sportlern, die sie haben.
So viel zum Skispringen. Jetzt wird es gefährlich, finden. Wollen wir noch über Biathlon sprechen?
Ja, also.
Spannend, wie viel Ärger wir von der Coco kriegen. Also, ab Minute 30 in diesem Podcast kein Gewehr mehr für gar nichts. Nein, Spaß. Aber natürlich müssen wir auch über Biathlon sprechen, weil ich habe intern schon gewitzelt, die Coco hat das direkt aus Social Media veröffentlicht. Biathlon schafft sich selber ab. Alle hören auf. Was ist da los, Finzi?
Ja, bei den Damen vor allem. Also, da kam ja eine Nachricht nach der anderen. Wer war die erste, die es bekannt gegeben hat? Die Eckhoff.
Marte Olsby-Reuseland.
Reuseland, also um es jetzt mal nochmal aufzuzählen. Marte Olsby-Reuseland, Tiril Eckhoff, Denise Hermann-Wick und Anaïs Chevalier-Boucher. Weißt du, oder war das korrekt ausgesprochen? Die vier hören auf und das sind halt alle vier Hochkaräter. Also die haben den Biathlon-Sport ja geprägt die letzten Jahre und das ist schon krass, wenn dann alle gleichzeitig aufhören. Eigentlich, ich habe mich erstmal gefragt, wieso haben sie dann nicht letztes Jahr nach Olympia schon aufgehört? Vielleicht weil die WM in Oberhof hat noch so gezogen oder...
Ja, bei Denise Hermann-Wick war es mit Sicherheit das nochmal Heim-WM.
Ja, klar. Und
würde ich jetzt vermuten.
Weil sie halt auch top in Form war und diese Saison war ja überragend. Das war ihre beste Saison.
Ja. Kleine Kugel noch geholt jetzt.
Ja, das gigantischer Abschluss. Also ich glaube, besser kann man sich's nicht erträumen.
Ich meine, wir hatten es ja am Anfang der Saison noch davon, sowohl Tiril Eckhoff als auch Marte Olsby-Reuseland, die beide irgendwie schwer gesundheitlich zu kämpfen hatten und so. Und vielleicht war es halt nochmal ein letzter Versuch irgendwie. Ich meine, das sind ja auch, das brauche ich dir nicht erzählen, so, aber wahrscheinlich halt, wenn du mental musst du ja einen gewissen Spinner haben auf dem Level, um so erfolgreich zu sein. Und ich bin mir halt sicher, dass da bei beiden nochmal der unbedingte Wille war, nach diesen gesundheitlichen Rückschlägen das nochmal zu probieren. Und wahrscheinlich über die Saison, also das ist vielleicht auch zu viel Spekulation, aber vielleicht über die Saison dann irgendwann die Feststellung kam, okay, vielleicht reicht es halt doch nicht mehr oder ich bin nicht mehr bereit, so viel zu geben oder whatever.
Ja.
Aber halt noch einmal versucht quasi.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, wenn man so eine Verletzung hat, dann und davor noch klar ist, okay, man macht die Saison auf jeden Fall noch, dann will man sich ja auch selber beweisen. Ich glaube, generell so den Punkt zu erwischen, okay, den richtigen Punkt eben zu erwischen, die Karriere zum Beenden, der ist enorm schwierig und ist immer so leicht gesagt, aber jetzt von mir mit 25, okay, wenn ich dann so und so alt bin, dann höre ich auf, aber ich glaube, die Entscheidung dann zu treffen und dann zu überlegen, hey, okay, nächstes Jahr bin ich nicht mehr dabei. Jetzt ist Schluss. Das ist, glaube
ich,
von außen einfacher zu sagen, weil viele dann, es gibt ja auch viele, die jetzt beim Leistungssport nichts am Hut haben, die sagen dann oder fragen dann mich auch so, wieso macht Person XY noch so lang? Wieso hören die nicht auf? Ja, weil es ihnen Spaß macht und jeder glaubt ja dran, dass es nochmal schaffen kann. Und ich glaube, dann wirklich den Punkt zu finden, okay, und wirklich dann aufzuhören, enorm schwierig. Und ich glaube, dass es da, wenn dann noch so mentale oder wirklich dann Krankheitsprobleme dazukommen, ist es vielleicht leichter.
Ja, und aber das ist schon was Interessantes, weil die Fanperspektive ist dann ja oft so, ja, warum hört er nicht auf? Ich habe ganz präsent im Kopf, das wurde ja so viel, war das damals Thema Martin Schmidt zum Beispiel.
Ja.
Jahrelang hieß es jetzt ja wieder, mein Gott, warum springt er denn dann noch? Und was soll das denn überhaupt? Wie du sagst, wahrscheinlich halt einfach Spaß. Oder jetzt bei dir, Johannes Rizek. Ich finde es ehrlicherweise, gerade jetzt bei dem, dann auch mit oft dann doch auch zugucken müssen, nachdem du schon mal Rekordweltmeister warst und alles gewonnen hast und so weiter, mit Sicherheit brutal schwierig. Aber wahrscheinlich auch gerade, wenn du schon mal so erfolgreich warst und Martin Schmidt ja ähnlich, dann hast du ja irgendwo die Überzeugung, dass das auch nochmal geht. Und brauchst du, also wahrscheinlich auf dem Level, auf dem du und eben genannte da jetzt operieren oder operiert haben, braucht wahrscheinlich auch jeder einzelne Athlet in der Weltspitze genau diese Einstellung. Ich weiß, dass ich hier auch das ganz große Ding holen kann, weil sonst wird es wahrscheinlich erst gar nichts.
Ja, ich glaube, wenn man die Ansprüche komplett runterschraubt, dann weiß nicht, wie viel man dann im Leistungssport noch zu suchen hat. Aber ja, ich denke, es ist sehr schwer. Und bei Johannes hat man es ja immer wieder phasenweise gesehen. Er merkt dann, okay, er ist so nah dran, er kann es wieder schaffen. Also da ist dann immer, aber klar, von außen dann zu sagen, ja, er hat alles gewonnen und jetzt die letzten Jahre war er doch weit weg. Ist natürlich leicht zu sagen, hey, wieso hört er nicht auf? Aber wenn man weiß, ich weiß es und er weiß es ja selber auch und er spürt, okay, er ist nicht weit weg. Die Ergebnisse waren vielleicht so, aber
ja.
Es hat jetzt nicht viel gefehlt, dass da wirklich mal aus Protest wieder mal was drin ist oder eben ganz vorne ran. Und deswegen ist es von außen, viele sagen dann immer.
Ich meine, der hat vor einem Jahr noch für eine ganze Weile Olympiarennen angeführt.
Ja, stimmt, genau.
Also
nur weil dann unterm Strich dann der fünfte Platz dran steht, was ja auch ein gutes Ergebnis ist.
Ja, ja voll.
Ja, das sind halt so flapsige Aussagen von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben, aber das ist halt so das Klassische, wenn man überlegt, ja, wieso dümpeln die noch so rum? Also da meine ich jetzt nicht Johannes damit, aber da gibt es ja viele, die dann vielleicht irgendwann den Absprung nicht schaffen, aber ich glaube, der Ritchie ist ja auch noch nicht so alt, also was anderes mit 6, 37 und ja, dann ist natürlich, irgendwann wird es dann auch schwer, aber ich glaube, so langsam Spaß macht und ja, wenn man wirklich nur noch enttäuscht wird davon und von sich selber und keine Freude mehr dran hat, dann ist es, glaube ich, wirklich zu spät. Oder dann sollte man die Reißleine ziehen.
Ja, und unabhängig von dem auch, was man vielleicht noch an Potenzial in sich selber sieht oder an Überzeugung hat, ich kann nochmal irgendwie ganz oben rankommen, was, glaube ich, und korrigiere mich gerne, aber nicht zu unterschätzen ist von außen, ist ja, dass so ein Schritt gleichbedeutend damit ist, dass du ein ganzes Leben quasi aufgibst, in Anführungszeichen. Also die ganze Art des Lebens und Rhythmus und Alltag und Leute um dich rum und so weiter, das ist ja alles weg dann.
Ja, klar. Das ist ein sehr, sehr großer Schritt. Und ja, so, ich habe wirklich, habe schon auch schon oft gesagt, ja, das wird bei mir nicht so schlimm und so. Aber ich glaube, wenn man dann wirklich in der Situation ist und dann sich wirklich Gedanken macht, okay, jetzt reicht's, dann ist das ein ja. Riesenschritt.
Schwierig wird es dann halt vielleicht. Wir hatten es mit deinem Chef davon, Hermann Weinbuch. Wenn es irgendwann so lang geht und man vielleicht auch schon mehrfach gesagt hat, man geht oder so, dass dann irgendwann gar niemand mehr weiß, okay, passiert das jetzt überhaupt noch? Und Ähnliches, ja, jetzt, um nochmal zurückzukommen, ja, auch im Biathlon. Marc Kirchner hört auf als Bundestrainer der Männer nach auch roundabout 30 Jahren, fast, nee, nicht 25 Jahren. Boah, muss ich nochmal nachgucken. Tut mir sehr leid.
Also,
auf jeden Fall auch sehr lange Zeit.
Es war krass. Ich habe im Fernsehen gesehen, wie sie ihn verabschiedet haben und seine Statistik. Und dann stand dran, aktiv seit 1990. Und dann dachte ich, so alt ist der doch noch gar nicht. Und dann war das, glaube ich, im Biathlon-Weltcup. Weil man hat auch seine Medaillen und alles zeigt. Und er ist 52 Jahre, also das wäre dann doch unrealistisch, wenn er mit 20 schon Trainer geworden wäre.
Okay, nee, aber da.
Und er hat nicht als Athlet auch einiges gewonnen, deswegen hat man schon gesehen, ich weiß nicht, ab wann er dann Trainer war. Auf jeden Fall war er sehr, sehr erfolgreich und ja, es ist ihm, glaube ich, nicht leicht gefallen, wie das bei dem Interview ausgesehen hat. Er war schon sehr nah an den Tränen und ja, aber ich glaube, genialer Abschied und so wie die es jetzt gemacht haben bei den Biathlon-Herren mit dem Uroš Velepec, der jetzt eingearbeitet wurde und jetzt übernimmt. Hört sich schon an, als wird das schon alles Sinn machen.
Ja, um darauf noch zurückzukommen, direkt nach seinem Karriereende wurde er Trainer, erst Stützpunkttrainer und dann war er 13 Jahre lang Cheftrainer der Nationalmannschaft. Und Stichwort Trainer, weil ich hier gerade noch lese, Fun Fact, wer war der Heimtrainer von Marc Kirchner? Frank Ulrich, der jetzt heute Vorsitzender des Sportausschusses des Deutschen Bundestags ist.
Ja, ganz genau.
So klein ist die Welt. Aber das ist halt ein guter Punkt und da würde ich vielleicht auch nochmal auf dich und euch zurückkommen, weil du sagst, das sieht nach einem recht smoothen Übergang aus mit dem Uroš Velepec und man hat so ein Transferjahr quasi. Bestimmt gibt es auch vieles, worüber du nicht reden kannst, so, aber weiß man schon irgendwas bei euch, wie da so ein Weg jetzt aussehen kann, unabhängig auch von konkreten Namen?
Nein, weiß man nicht. Wir werden uns am Wochenende, weiß ich vermutlich schon ein bisschen mehr und wir werden uns dann intensiv zusammensetzen, wie es dann wirklich weitergeht, weil der Hermann hört ja auf und aber er bleibt im System erhalten. Also ich glaube, er wird dann schon auch mitwirken wollen bei dem Übergang. Und wer das dann wird, weiß ich nicht. Und also kann ich jetzt nur spekulieren und das will ich jetzt eigentlich nicht machen.
Aber das, nee, musst du auch nicht. Aber da würde ich gerne nochmal nachfragen, weil er das ja selber schon mehrfach gesagt hat, er bleibt im System erhalten. Was weiß man schon, was er genau da jetzt dann machen wird oder was seine neue Rolle dann ist?
Nee, keine Ahnung. Also okay. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht wird er einfach, ja, ich weiß nicht, was er für einen Job bekommt und inwiefern dann er auch noch mit uns, mit der Weltcup-Mannschaft zu tun hat. Aber ich glaube, so ein smoother Übergang wie jetzt beim Biathlon wird es bei uns sicher nicht werden. Muss ja auch nicht sein, dass das, man muss ja auch nicht einfach das fortführen. Man kann ja schon nochmal Veränderungen eingehen und ich glaube, bei uns stimmt einiges. Aber es gibt sicher ein paar Sachen, wo dann einfach ein neuer Input und vielleicht auch eine neue Perspektive gut tut. Und das bringt, glaube ich, nichts, wenn man da jetzt beim Übergang dann einfach versucht, einen Hermann zu kopieren, weil es eh nicht möglich ist.
Aber was ich mir denke, stresst es dich nicht doch vielleicht auch ein bisschen im Kopf? Ich meine, die Saison ist jetzt quasi vorbei. So lange Break bis zur Vorbereitung ist nicht. Und man rauscht da so ins Ungewisse, nachdem seit alle von euch denken können, da diese Konstante da war?
Nein, also ich mache mir eigentlich keine Sorgen. Klar, man weiß nicht, was kommt und wie es werden wird, aber ich denke, mit dem Heinz und dem Kai, die uns sicher halten bleiben, haben wir zwei Konstanten und wissen wir, was wir haben und da wird jetzt nicht alles über den Haufen geworfen und ich weiß selber, auf was es ankommt. Und ich habe die letzten Jahre jetzt 7 Jahre im Weltcup-Team trainiert und auch jetzt schon Erfahrung sammelt. Deswegen, ich weiß schon, was ich trainieren muss im Endeffekt. Da wird jetzt keiner kommen und jetzt mich komplett umstimmen können, weil ich ja schon sehr, sehr stur bin und schon überzeugt bin von dem, was ich mache. Deswegen wird das schon mal gar nicht so leicht, wenn da jetzt einer kommt und sagt, er wirft jetzt mein komplettes Training um. Das wird nicht möglich sein.
Hast du nicht Angst, dass du auf deine alten Tage doch auch mal noch Intervalle machen musst oder so?
Na, auf meine alten Tage vor allem. Ich glaube, wenn da ein Trainer kommt und dann sitzt man sich zusammen und dann wird da ein gemeinsamer Weg gefunden. Ich glaube, das ist ein Unterschied, ob man jetzt die ersten Jahre im Weltcup dabei ist oder so wie ich jetzt schon länger und schon auch ein bisschen was erreicht hat und weiß und seinen eigenen Körper einfach ein bisschen einschätzen kann. Das ist ja auch ein sehr, sehr großes Thema, speziell bei uns, dass man einfach da sich selber einschätzen kann, dass man nicht zu viel macht, aber auch das macht, was einen halt weiterbringt, weil wir können halt einfach nicht die 900 Stunden, die Langläufer können wir halt nicht trainieren und da muss man die Zeit, die man hat, halt effektiv nutzen und da gehört das Körpergefühl sehr, sehr stark dazu.
Ja, und alles in allem, das bisher jetzt in dem Fall nicht nur du, weil ich würde schon mal vermuten, wenn es eine Mannschaft im deutschen Skisport gibt, wo es mehrere sehr erfahrene Athleten gibt, die schon viel erreicht haben und die eh sehr selbstständig arbeiten das ganze Jahr über und das funktioniert sehr gut, dann seid das ja wohl ihr.
Ja, genau. Und es ist jetzt keiner bei uns im Weltcup-Team, wo jetzt so ganz jung ist. Wir haben alle schon unsere Erfahrungen sammeln dürfen und ich mache mir jetzt keine Sorgen und ich freue mich auf neue Inputs und freue mich dann auch, wenn ich weiß, wer es ist und wenn wir uns dann zusammenhocken. Ich denke, das wird dann nach dem letzten Weltcup passieren und da wird es dann schon eine Übergangsphase geben.
Du willst natürlich nicht spekulieren, aber gibt es irgendwo da draußen so irgendwie so einen Trainer, wo du sagst, boah, da hätte ich richtig Bock? Oder das würde mich sehr interessieren, wenn der jetzt hier anrücken würde?
Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Ja, im Prinzip eigentlich nicht. Es gibt viele Trainer, wo ich beeindruckend finde.
Außer natürlich Janne Ahorn als Sprungtrainer.
Ja, das wäre natürlich das Nonplusultra. ich glaube, es gibt viele Sachen, wo mich interessieren würden, was Leute wie machen, aber so als eine Person, die jetzt zu uns kommt und von der ich denke, dass das jetzt Wundermittel sind, das glaube ich nicht, dass es das gibt.
Aber wenn ich diese Information habe ich nicht bestätigt, nur Oberstdorfer Gerüchteküche, aber wenn ich es richtig verstanden habe, hören jetzt quasi gleichzeitig die 87er Boys auf, sowohl dein Bundes- als auch dein ehemaliger Heimtrainer Thomas Müller wohl auch, oder habe ich da eine falsche Info bekommen?
Das ist falsch.
Ist das falsch, also okay.
Thomas Müller, der hört noch nicht so schnell auf.
Aber mir wurde gesagt, nachdem wir die jetzt beide einzeln im Podcast hatten, müssten wir doch auch mal eine Elefantenrunde mit beiden machen.
Oh, das wäre natürlich...
Ja, das ist ja...
Das wäre wild.
Das wäre mal noch eine große Show.
Ja, das wäre eine große Show, aber das wäre dann... Da wären wahrscheinlich zu viele Stories aus alten Zeiten dabei. Die haben hier im Podcast vermutlich nichts verloren.
Wahrscheinlich. Es ist ja hervorragend. Jetzt unterhalten wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Und mir fällt jetzt erst auf, Ski Alpin war ja auch noch. Aber irgendwie so viel Überraschung war da jetzt auch nicht mehr, oder? Also vereinzelt, aber im Großen und Ganzen war da ja eigentlich klar, was passiert. Es gab aber natürlich auch da so ein paar ganz nette Highlights.
Ja, also Überraschung war nicht viel dabei, aber ich glaube, wenn man den Rekord vom Hermann Mayer knackt mit den Weltcup-Punkten, dann war es eine ganz besondere Saison und also Marco Odermatt, Hut ab. Hermann Mayer hatte den Rekord mit Gesamtweltcup-Punkten mit 2000 und jetzt Marco Odermatt 2042. Unglaublich, also ich weiß nicht, ob irgendjemand gedacht hat, dass es möglich ist. Wenn es nicht mal der Marcel Hirscher geschafft hat, dann ist es ja eigentlich gar nicht möglich.
Das ist schon einfach. Ja, eigentlich nicht. Aber Marcel Hirscher wird während der Saison davon, fährt er immer noch ganz passabel rum, auch im Vergleich zu aktiven Athleten. Vielleicht muss er jetzt nochmal ein Jahr kommen. Vielleicht kann er das nicht auf sich setzen.
Ein Jahr alles gewinnen.
Dass da zwar ein Schweizer ankommt, noch dazu. Und natürlich nette Überraschungen. Es war ja am Mittwoch schon, ich dachte mir, irgendwie sehe ich nicht recht, ein deutsches Doppelpodium in der Abfahrt. Vinzenz, wie kommt's zu sowas?
Das weiß ich, also das hat mich auch gewundert. Ich habe es nicht live gesehen, ich habe es nur dann gelesen und habe gedacht, hä, stimmt das jetzt? Aber ja, der Andy Sander, sein zweites Weltcup-Podest diese Saison und in seiner Karriere. Interessant, dass er nach wie vielen Jahren Weltcup war, ich glaube über 10 Jahre Weltcup, sein erstes Podest dieses Jahr feiern durfte. Und ja, jetzt sein zweites. Ich glaube, da hat schon ein bisschen auch die Startnummer und das Material eine Rolle gespielt, aber im Endeffekt,
das ist auch mal okay.
Podest ist Podest und das Glück, das braucht man dann ab und zu und ja, hat mich extrem gefreut.
Noch dazu das erste Podest für Robert Baumann im Zebraanzug.
Ja, genau.
Das letzte Podest für ihn war 2015 noch im rot-weiß-roten Dress. Aber natürlich brutal anzugucken, weil ich hab's angeschaut, aber leicht verspätet. Und schaue da rein und denke mir so, hä? Die sind beide ganz vorne. Dann sind doch erst ein, zwei andere gestartet. Nein, was? Also das ist natürlich ganz was Besonderes. Dann Lukas Braten, Slalom-Gesamtsieger. Sehr emotional auch und passt auch ins Bild. Wahrscheinlich auch gut für den Skisport, wenn der Rockstar da was zu feiern hat.
Ja, und das war übrigens noch die spannendste Entscheidung.
Das stimmt, ja.
Also ich glaube, mit Schifrin-Siegen und Odermatt-Siegen, ja, war so ein bisschen zu rechnen. Das wäre eher eine Sensation gewesen, wenn sie es nicht geschafft hätten. Aber am Sonntag war ja dann eigentlich doch noch das Highlight. Das war echt richtig spannend, war ein richtig cooler Lauf. Und das war dann, da haben ja noch 4 Leute die Chance drauf gehabt, auf die Slalomkugel. Und Ramon Zehnhäuser hatte auch noch die Chance und hat dann auch das Ding gewonnen. Aber Braten Zweiter und ja, war ein würdiges Finale, ja, finde ich.
Und Henrik Christoffersen versteht die Welt nicht. Im Gesamtweltcup vor dem Braten und dann, ja, aber so kommt es dann manchmal. Ein Aufreger, jetzt heute, das merkst du, in der BR-Redaktion war noch die vertane Chance, du hast bestimmt auch gesehen, super emotional, Alexander Aumott-Kilde interviewt Mikaela Shiffrin auf dem Sitz und da wurde sich bei unserer Redaktion etwas aufgeregt, dass da nicht mehr bei rumkam, dass er da keine, also so Toni Kroos-mäßig quasi, der hätte doch lang genug Zeit gehabt, da sich ein, zwei Fragen zu überlegen oder ihren Heiratsantrag zu machen, was ich dann vielleicht auch ein bisschen...
Es hat schon ein bisschen so gewirkt, okay, kommt jetzt gleich die Frage oder kommt der Ring, aber
es glaubst, war, du, sie
es war
auch
einfach
damit
ein ganz normales Interview und es war ja auch total sympathisch, aber
ja.
Viele haben spekuliert und haben sich ein bisschen mehr davon erhofft.
Ich hoffe nur, dass sie das nicht auch erwartet hat und dann schwer enttäuscht war.
Ich glaube nicht. Ich glaube, so viel lassen sie dann dem Zufall nicht.
Und
überlassen sie dem Zufall nicht.
Ja, glaube ich auch nicht. Und wo wir da noch, da sind Honorable Mention, bestes Karriereergebnis für die eingebürgerte Oberstdorferin Jessica Hilzinger.
Ja,
auch da noch ein kleines Ausrufezeichen.
War richtig cool, hat mich gefreut.
Generell, also das war doch auch das Andorra, das sieht da schon, also klar, die haben natürlich auch keinen Schnee, aber das sieht da schon cool aus und nach echt so einer großen, das muss man dann doch den Alpinen lassen, wie sie das da aufziehen, das ist schon irgendwie eine coole, große Abschiedsparty, so am Ende des Winters, wie die ihr Weltcup-Finale aufziehen, oder?
Ja, das sah richtig cool aus. Auch beim Biathlon jetzt in Oslo Abschluss, das war schon beides richtig cool und wir haben jetzt ein Wochenende einfach frei, so die Luft ist eh schon raus und dann haben wir noch ein Wochenende frei und dann erst das Weltcup-Finale, das war schon mal wieder nicht gerade, haben sie sich nicht gerade beliebt gemacht, die FIS, weil das war einfach, das hat man von Anfang an, schon hat sich jeder gedacht, okay, so nach der WM, nach dem Bergkamp Oslo, dann eine Woche frei und dann erst das Finale. Und dann bei uns sind jetzt auch noch wirklich schlechte Bedingungen oder halt einfach kein Schnee mehr. Da, ja. Und jeder, wo mir über den Weg läuft, fragt, ja, und ihr seid schon fertig? Nein. Wir haben noch einen Weltcup und das wird auch cool und ich freue mich auch drauf. Aber jetzt, ich glaube, nach dem Sonntag beende ich die Langlaufsaison. Jetzt reicht's dann mal.
Ich habe heute einen Snap von dir gesehen. Das sah dann schon so aus, als könnte man das jetzt auch langsam mal sein lassen mit dem Langlaufen auf einem traurigen, weißen Restfitzel da über die Wiesen scheppern. Also irgendwann muss doch auch dir vergehen, oder?
Ja, eigentlich vergehen nicht, aber jetzt gehe ich zweimal noch diese Woche daheim und dann in Lahti wieder im richtigen Winter und dann ist aber, glaube ich, rum. Also bei mir gibt es keine Schneeverlängerung und dann ist einfach vorbei und Pause und dann geht Sommertraining wieder los. Da freue ich mich dann mehr drauf, wie jetzt nochmal hier bei uns auf dem weißen Band auf der Wiese rumlaufen. Das reicht dann jetzt.
Das glaube ich. Ich will aber übrigens gar nicht zu viel Gejammer über die Pause hören. Wir haben uns am Samstag gesehen, du saßt am Nebelhorn oben in einem Liegestuhl und hast die Sonne genossen. Also es gibt auch Schlimmeres, glaube ich.
Ja, genau. Ich konnte jetzt doch mal noch Skifahren gehen und hat die Zeit genossen. War jetzt auch nicht. War echt schön. Und ja, aber jetzt freue ich mich wirklich nochmal auf den letzten Weltcup und hoffe da nochmal alles rauszuholen. Und dann ist erst der Abschluss.
Bist du nochmal heiß?
Ja, logisch.
Also nicht nur FF-Verabschiedungsschaulaufen.
Nein, wir haben noch die Nationenwertung, die wir verteidigen müssen und da setzen wir alles dran und vielleicht komme ich, am Freitag ist ja noch ein Teamsprint und es wäre dann auch mal eine Premiere, wenn der Juli und ich zusammenlaufen dürfen. Gab es bis jetzt noch nicht.
Stimmt.
Wäre natürlich, das Doppel sind wir zusammen im Teamsprint, da sind wir natürlich extrem heiß und das wäre schon ganz cool, aber mal schauen, was die Trainer dann entscheiden am Freitag.
Ja, nochmal lieb sein zum Hermann in den letzten Tagen, dann gönnt ihr euch das vielleicht.
Ja, ich bin immer lieb zum Hermann, deswegen muss ich mich da nicht verstellen.
Sehr gut. Dann denke ich, sind wir, also ich bin zumindest schon mal vorbereitet, mir das nochmal anzuschauen, was ihr da zum Finale noch macht. Du bist eh heiß. Freuen wir uns auf einen Abschluss. Wir hören uns nächste Woche nochmal. Wir müssen hier nochmal mit der Coco sprechen, wie wir das noch so machen. Nachdem wir letztes Jahr ja wohl anscheinend für so ein bisschen Verwirrung gesorgt hatten mit unserem Abschied im Frühling. Ich glaube, Finzi, es steht nicht zur Debatte, dass wir nicht irgendwie weitermachen. Es ist nur auch bei uns hier und da natürlich gerne mal chaotisch, wie ihr vielleicht merkt. Und wir müssen uns mal noch mit der Coco beraten, wie wir die nächsten Wochen dann jetzt noch so gestalten. Auf jeden Fall hören wir uns nächste Woche, so wie können wir sagen, denke ich. Und bis dahin, kommt gut durch die Woche. Wenn ihr uns was mitzuteilen habt, schreibt uns doch gerne eine Mail an team@skihappens.de. Schaut auf Instagram vorbei, @ski.happens und bewertet uns auch gerne, schreibt Rezensionen, was auch immer, da wo ihr uns hört, Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer. Und bis dahin, Finzi, merci, ciao, tschüss.
Ciao.